Gespenster.
Früher trugen sie die Toten über die Straße herüber. Zwei Mitarbeiter der Gerichtsmedizin brachten sie in Kisten aus rauen Sperrholzplatten. Wir lagerten sie im Kühlkeller auf unsere Präpariertische um. Die leeren Sperrholzkisten wurden zurückgebracht. Die Toten blieben bei uns. Sie sind alle noch hier. Von jedem habe ich etwas aufbewahren können. Das Gerichtsmedizinische Institut wurde vor vielen Jahren geschlossen, aber unseres ist noch da. Ein verwinkeltes Backsteinhaus mit hohen, schmalen Fenstern, erbaut im 18. Jahrhundert und mit den Jahren durch Anbauten verformt und mit den Nachbargebäuden verschmolzen, sodass das Institut wie ein riesiger, nach allen Seiten wuchernder Körper an der Straße liegt. Ein System ineinander verschachtelter Flure und Gänge, in dem ich mich mit jedem Jahr weniger zurechtfinde. Vieles im Gebäude hat sich in den Jahren, die ich hier bin, verändert. Im Keller, in dem ich früher Rattengift auslegte und die Bissspuren an unseren Präparaten mit Wachs ausbessern musste, sind jetzt Labore mit grellen Deckenleuchten, Luftfiltern und automatischer Türverriegelung. Die Flüssigpräparate werden unterm Dach gelagert. Dort stehen die Gläser Reihe um Reihe auf wackligen Regalböden. Ich gehe oft hinauf, um die Gläser zu reinigen, und dennoch sind sie matt vom Staub. Einige der alten Räume im Inneren des Hauses sind verschwunden, neue Wände wurden eingezogen, alte abgerissen. Es gibt Räume, in denen früher Werkbänke standen, an denen wir Nervenfasern in Paraffin einbetteten und in hauchdünnen Schnitten auf Objektträger pressten. Und heute sind diese Räume verschwunden, sind Kühlanlagen gewichen oder dem Generator für die Notstromversorgung. Es gibt einen Raum, den ich seit Jahren nicht finden kann. Einen Raum im alten Teil des Instituts, in jenem Teil, der wie das Kerngehäuse eines Apfels im Inneren liegt, in dem die Wände noch holzverkleidet sind und den Geruch nach Formaldehyd ausdünsten. Dort gibt es einen schmalen, fensterlosen Raum, in den das Licht aus dem Obergeschoss durch die hölzerne Decke fällt. In diesem Raum habe ich meine Zwillingskinder zuletzt gesehen. Heute ist eine Frau bei mir. Ihr Gesicht ist auseinandergefallen, nichts passt mehr zueinander. Wäre sie meine Arbeit, wäre das nicht geschehen. Ihre Augen sind wach und klar, die Fältchen um die Lider fein wie mit dem Skalpell gezogen. Aber an ihren Wangen spannt die Haut, als gehöre sie einem viel kleineren Gesicht, und die Mundwinkel zucken wie unruhige Tierchen unter den Muskelschichten. Sie schließt die Tür hinter sich und nimmt vor meinem Schreibtisch Platz. Heute ist sie hier, um die letzten Fragen zu klären, um Unterschriften zu leisten, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ich reiche ihr die Hand. Ihre ist knochig und warm. Während ich die Formulare sortiere, schaut sie sich in meinem Arbeitszimmer um. Immer warte ich, bis sie da sind, bevor ich die Formulare vorbereite. Sie sollen Zeit haben, meine Sammlung zu betrachten, einen Teil davon zumindest, alles, was ich hier um mich haben darf. Ich schiebe einen Stapel Bücher und Zeichnungen beiseite und lege die Formulare auf den Tisch. Was gefällt Ihnen am besten? Sie zuckt zusammen, als hätte ich sie aus einem tiefen Schlaf geweckt. Ihre Lippen sind glatt wie Porzellan. Sie deutet auf den plastinierten Bronchialbaum, der auf dem oberen Regalbrett steht. Ihre Porzellanlippen brechen auseinander, als sie den Mund öffnet. Wie eine Pflanze sieht das aus, sagt sie. Vor einigen Wochen war sie zum ersten Mal hier. Sie erzählte mir, dass sie es schon lange gespürt habe, lange vor den ersten Symptomen. Sehr lange vor den Ärzten habe sie gewusst, dass etwas in ihrem Brustkorb wuchere. Ein Geäst, sagte sie. Es schlinge sich um die Atembläschen, wüchse in sie hinein. Man könne es nicht herausschneiden, selbst wenn sie es wollte. Wie eine Kletterpflanze stelle sie es sich vor. Es würde wachsen und gedeihen und immer mehr Blüten treiben. Sie werden es sehen, sagte sie. Das Bronchialsystem auf dem oberen Regalbrett gehört zur 13-fingerigen Frau. Ich erinnere mich gut an sie. Auch sie ist noch hier. Ihre Hände stehen oben im Glasraum. Als ich damals mit der Lunge fertig war, klopfte mir der alte Herr Professor anerkennend auf die Schulter. Das blasse Rosa, das leichte Knistern an den Fingerspitzen, dieses nachgiebige Gewebe. Keine einfache Arbeit. Haben Sie es angefertigt? Fragt die Frau in meinem Büro. Ich nicke. Eine junge Frau, sage ich. Ein Mädchen, Sie kam vom Land und hat nie geraucht, und schauen Sie, wie zart die Strukturen sind, wie fein diese Verzweigungen. Und Sie müssen sich vorstellen, im Körper zweigt sich alles noch weiter und weiter auf bis zur allerletzten Zellschicht, und dort, mit dieser allerfernsten Schicht, atmen wir. Sie reicht mir zum Abschied ihre Hand, die sich kälter anfühlt als bei der Begrüßung. Ihr Gesicht ist jetzt wie ein leerer Platz. Es ist Nachmittag geworden, das Sonnenlicht fällt tief und glas durch die Fenster, es blendet auf der hellen Haut der Frau, fällt durch sie hindurch. Sie hat bereits begonnen zu verschwinden. Hinter meiner Stirn ist ein dumpfer Schmerz. Als sie fort ist, lege ich ihre Akte an. Der Schmerz pocht im Rhythmus meiner Herzmuskelkontraktionen. Ich ordne das lose Papier auf dem Tisch. Vertragliche Vereinbarung, Dokumentation über den körperlichen Zustand, Einverständniserklärung, Kostenübernahme. Ihre Schrift ist klein und unruhig und ich darf sie nicht zu lange betrachten, weil sie sich dann zu bewegen scheint wie ein zappelndes Insekt. Der Schmerz presst sich wie ein Schraubstock an meine Schläfenlappen. Ich stelle auf dem Stempel die Nummer ein, die ich ihr gegeben habe, und stemple sie auf jedes Blatt. Die Nummer schreibe ich auch auf den vorgesehenen Ordner. Dann bereite ich die Zettel vor, die gebraucht werden, wenn sie wiederkommt. Draußen wird es dunkel. Durchs Fenster kann ich auf den Parkplatz sehen, der sich langsam leert. Ich spüre, wie das Zittern beginnt, sacht und tastend in der rechten Hand. Dann zuckt der kleine Finger. Einmal. Zweimal. Der Schmerz ist jetzt überall in meinem Kopf. Aber das ist nichts, was mir Sorgen bereitet. Die Zeit sickert draußen vorbei. Das letzte Auto ist noch nicht fort. Ich denke an die Frau. Ich möchte sie für mich behalten, wenn es soweit ist. Nicht die jungen Professoren mit ihren Studenten sollen an ihr arbeiten. Dieses Gewächs in ihrer Lunge möchte ich Schicht um Schicht freilegen mit jeder noch so kleinen Verästelung und sie fixieren, damit sie hier bleibt, so wie ich, so wie all die anderen. Ich glaube, dass sie in wenigen Monaten wiederkommen wird. Meine Schätzungen sind präzise. Präziser als die Voraussagen der Ärzte, aber nie habe ich mich hinreißen lassen, sie einem meiner Besucher zu offenbaren. Wenn sie mich fragen, sage ich, dass der Tod nur etwas ist, was eine lange Zeit näher kommt. Ich glaube, dass man einen Schwindel spürt beim Übergang. Manchmal spüre ich diesen Schwindel schon jetzt. Dann weiß ich, dass sich Teile von mir bereits auf den Weg gemacht haben. Ich weiß auch, dass ich in meinem Kopf das Rauschen hören werde, das Gleiche, das ich jetzt schon leise hören kann. Es entsteht in einem blutgefüllten Geschwulst in meinem Kopf, am feinen Adernetz des zerebralen Kreislaufs, wie ich es aus den Köpfen von anderen kenne. Der Parkplatz ist jetzt leer. Ich schließe das Büro ab. Das Nachtlicht in den Fluren ist dämmerig und flackert. Vielleicht werde ich heute meine Zwillingskinder finden. Ich habe nicht mehr viel Zeit. In der letzten Nacht habe ich geträumt, ich sei tot. Ich hatte sie nicht finden können, bevor ich gestorben war. Von all meinen Werken sind meine Zwillingskinder das Vollkommenste. Sie sind alle noch hier. Der alte Herr Professor, der Dreieugige, das Albino-Mädchen. Dieser Ort ist, was er ist durch sie. Und was sie sind, sind sie durch mich. Ich habe sie freigelegt, jeden einzelnen von ihnen, die Schichten abgetragen, den Blick in ihr Innerstes geöffnet, sie haltbar gemacht für die Ewigkeit. Ich weiß, wo all ihre Teile sind. Ich kann sie alle hier noch spüren. Das Institut hat sich verändert und ich habe mich verändert, doch sie bleiben unverändert, konserviert. Sie bleiben hier und gehören hierher, so wie ich hierher gehöre und hier bleiben werde. Jeden Abend, wenn in den Fluren die Nachtlichter brennen, gehe ich von Raum zu Raum, damit ich immer weiß, wo sie alle sind. Sie stehen in den verwinkelten Räumen im alten Institut, abgestellt neben ausgemusterten Tischen und Stühlen, anatomischen Karten und Kisten voller Dias oder alten Mikroskopen. Manche haben sich die neuen Professoren in ihre Arbeitszimmer geholt, den Torso voller Lungenwürmer, das aufgequollene Gehirn eines Nobelpreisträgers, den Spinnenmann. Vor einigen Wochen habe ich den Schädel des alten Herrn Professors in einer Vitrine im Vorzimmer des Direktors entdeckt. Ich habe sie alle aufgespürt. Nur meine Zwillingskinder kann ich nicht finden. Ich erinnere mich, dass zu dem Raum, den ich suche, eine Tür führt. Eine Tür und dahinter eine weitere Tür und ein Raum und dann keine Tür mehr. Man muss durch die gleiche Tür zurückgehen, durch die man gekommen ist. Es gibt keinen Raum im alten Institut, in den nur eine einzige Tür hinein und keine zweite hinausführt, außer diesen Raum, den ich suche und in dem sich meine Zwillingskinder befinden. Es gibt viele Türen im alten Teil des Gebäudes, schwere alte Holztüren, und jede von ihnen kenne ich und weiß, wo sie ist. Nur diese eine kann ich nicht finden. Der alte Herr Professor brachte meine Zwillingskinder her. Er kam eines Abends in den Präpariersaal, wo ich an einem Plastinat des Fußes mit all seinen Sehnensträngen und Nervenfäden arbeitete. Der Fuß hatte einer Tänzerin gehört und die Strukturen waren kraftvoll und zart. Gemeinsam gingen wir in den Kühlraum hinunter. Dort lagen meine Zwillingskinder in ihrem Kälteschlaf. Der alte Herr Professor erklärte mir mit seiner ruhigen, tiefen Stimme, was er von mir erwartete. Und in derselben Nacht begann ich mit meiner Arbeit. Ich kenne alle Türen im alten Institut. Ich öffne die Tür, die klingt wie ein junges Kätzchen. Im Raum dahinter ist die Bibliothek des alten Herrn Professors. In den deckenhohen Regalen stehen Bücher mit staubigen Lederrücken. Jemand hat ein Skelett mit nur einem Bein mitten in den Raum gestellt. Ich entdecke das fehlende Bein in einem der Regale. Dahinter ist die Tür, die sich glatt wie ein Fingernagel anfühlt. Sie führt in die paläoanthropologische Sammlung. Die Luft dort ist stickig. Aus den Vitrinen starren die Schädel, manche vollständig, andere nur bröckelige Knochenfragmente. Zwischen meinen Ohren sitzt der Schmerz, als würde mein Gehirn in einen kleineren Schädel gepresst. Die kleinen Schädel der Zwillinge waren weich und biegsam, als ich die Kalotte eröffnete und einen Teil des Schläfenbeins entfernte. Ich arbeitete mich ins Gehirn vor, in dessen Furchen und Wülste, und brachte nach und nach das Netz der Blutgefäße, das Geflecht der Nervenfasern, an die Oberfläche. Ich kann sie ganz deutlich spüren. An keinem meiner Werke habe ich länger gearbeitet. In meinem Kopf schwillt das Rauschen an. Die nächste Tür hat eine feinfleckige Maserung wie ein Hautausschlag. Dahinter sind die Gehörknöchelchen. Der alte Herr Professor war ein Sammler von Gehörknöchelchen. Er erhielt sie von Kollegen aus dem In- und Ausland. Sie kamen in kleinen, wattegepolsterten Schmuckschatullen mit der Post und ich reinigte sie unter der Lupe und ordnete sie in langen Reihen in den Schaukästen an. Auch für die Arbeit an den Zwillingskindern benötigte ich die Lupe. Nachdem ich das Innere der Köpfe freigelegt hatte, begutachtete der alte Herr Professor lange mein Werk und strich sich dabei nachdenklich über den Bart. Ich verließ den Präpariersaal, aß etwas, trank etwas und schlief ein paar Stunden. Anschließend begann der schwierige Teil. Von jedem Raum führt eine Tür weiter in einen nächsten Raum. Man geht weiter und weiter. Ich habe ein Gefühl von Schwindel. Jemand geht in meinem Kopf umher und stößt immer wieder gegen die Schädeldecke. Man denkt, man geht weiter und weiter, aber in Wirklichkeit geht man im Kreis. Ich gehe durch einen Raum voller Stühle. Ich gehe durch die geburtsmedizinische Sammlung, in der weibliche Unterkörper stehen, längs eröffnet, quer eröffnet. Ich denke an die Frau, die heute bei mir war. Sie weiß längst, dass der Tod nur etwas ist, was eine lange Zeit näher kommt. Ich gehe durch einen leeren Raum. Ich gehe durch einen Raum voller Knochen. Jemand geht in meinem Kopf umher. Ich gehe durch einen Raum voller Finger, der Boden schwankt. Ich gehe durch einen Raum voller verhängter Wände. Ich sehe das Albino-Mädchen. Es ist hier. Ich gehe durch einen Raum voller Sperrholzkisten. Ich gehe durch einen Raum voller weißer Kittel. Ich sehe den Dreieugigen. Er ist hier. Ich gehe durch einen Raum voller Embryos. Ich gehe durch einen Raum voller Gesichter. Jemand geht in meinem Kopf. Ich gehe durch einen Raum, der sich dreht. Ich drehte die Köpfe der Zwillingskinder mit den Gesichtern in entgegengesetzte Richtungen. Dann verband ich die Blutgefäße des einen Zwillings mit denen des anderen und die Nervenstränge ebenso. Ich verstrich die Furchen und Wölbungen der beiden Gehirne zu einem einzigen. Als ich fertig war, legte mir der alte Herr Professor seine schwere Hand auf die Schulter. Er schrieb einen Artikel für eine renommierte Fachzeitschrift über die Möglichkeit, dass die Gehirne zweier Kinder bei besonderer Enge im Mutterleib zu einem gemeinsamen Zusammenwachsen könnten. Und einige Jahre lang kannte jeder Wissenschaftler den einzigartigen Fall meiner Zwillingskinder. Ich bin in einem Raum, in den eine Tür hinein und keine hinausführt. Meine Zwillingskinder sind hier. Ich höre ein Rauschen in meinem Kopf, das langsam lauter wird. Meine Zwillingskinder sind so vollkommen wie immer. Wenn die Frau wiederkommt, werde ich sie hierher bringen. Ich weiß, dass dies der richtige Ort für sie ist, dass auch sie hierher gehört. Ich werde ihren Brustkorb öffnen, sodass man wie durch ein Fenster auf das Geäst in ihrem Inneren schauen kann. Und jede Blüte, die es treibt, werde ich sorgfältig freilegen. Wenn ich fertig bin, wird sie beinahe so vollkommen sein wie meine Zwillingskinder. Sie werden hier bleiben, meine Frau und meine Zwillingskinder, in diesem Raum, der der einzige Raum im alten Institut ist, in den nur eine Tür hinein und keine zweite hinausführt. Und ich werde bei ihnen bleiben. Und vielleicht werde ich den alten Herrn Professor aus der Vitrine holen, damit auch er hier bei uns sein kann.